Wir können ihn nicht warten lassen, oder? Quinn zeigte mit dem ausgestreckten Arm auf die Treppe. Gehen Sie vor. Während er die Stufen hochstieg, fiel ihm auf, dass die Wolke des Schreckens fehlte, die während seiner früheren Besuche stets über seinem Kopf gehangen hatte. Dann begriff er, dass er nach Teprins Einmischung in die Vorgänge auf Kessig 4 vielleicht etwas zu selbstbewusst geworden war. Er hatte keinen Grund anzunehmen, dass er noch immer unter ihrem Schutz stand. Andererseits, wenn ich ihr so viel wert bin, wäre sie dumm, mich hier ohne eine Vorsichtsmaßnahme hineinmarschieren zu lassen. Es war ein beruhigender Gedanke. Er ignorierte seine innere Stimme, die ihn warnte, nicht zu sehr darauf zu zählen, und folgte Zed großspurig die Treppe hinauf, bis er zwischen den zwei Desintegratoren-Obelisken stand. Sofort fiel ihm auf, dass das übliche Gedränge von Gaffern ausblieb. Gents Gefolge schien heute Distanz zu wahren. Gemütlich auf seinen hellen Kissen liegend, genoss Gents einen langen, tiefen Zug aus seiner Hukar. Die Luft auf dem ruhigen Oberdeck war durchsetzt mit gräulich-violettem Pfeifendunst. Gents öffnete seine Augen und grinste Quinn an.
»Ich habe gehört, Sie hatten ein Problem.«
»Ich habe ihr die Lithium nicht«, sagte Quinn. Gents Stimme war leise, tief und klang gefährlich.
»Warum nicht?«
»Ich brachte ihre Ladung zu Bruin. Er wollte sie nicht.«
»Ach, ist das so?«
»Ja«, erwiderte Quinn, »aber keine Sorge.« Er vollführte einen alten Zaubertrick, den ihm sein Onkel beigebracht hatte, und zog einen Kreditchip der Föderation aus seiner leeren Handfläche. Er schnippte mit den Fingern, der Chip fiel auf den Boden und rollte bis vor Gents nacktem grünen Fuß. »Ich habe was Besseres für Sie ausgehandelt.« Gents setzte sich auf, lehnte sich nach vorne und nahm den Chip vom Boden hoch. Er hielt ihn zwischen seinen dicken Fingern und starrte ihn einen Moment lang an. Dann sah er Quinn an und stand auf. Jeder Schritt auf Quinn zu drückte Stärke und Macht aus. Wenn er lag, wirkte er lediglich massig, aber auf seinen Füßen und in Bewegung traten die ausgeprägten Muskeln deutlicher hervor. Zwar war er ein Schwergewicht, aber nicht auf eine abgeschlaffte Art. Seine zusätzliche Masse machte ihn nur noch imposanter. Das Kinn des orionischen Kaufmannsprinzen war auf einer Höhe mit Quinns Augen. Er sprach sehr leise, aber seine tiefe Stimme ließ die Luft um Quinn bei jedem Wort vibrieren.
»Sie wissen, dass ich Sie dorthin geschickt habe, um zu sterben. Ja.«
Wenn die Straßenkämpfe aus seiner Jugend Quinn eines beigebracht hatten, dann nicht zu blinzeln oder zurückzuweisen.
»Ja, ich hatte mir sowas gedacht.« »Aber Sie sind dennoch zurückgekommen.«
»Sie sagten, ich soll Ihre Fracht verkaufen«, sagte Quinn mit ruhiger Tapferkeit, die darüber hinwegtäuschte, dass ein übler Strudel aus Furcht seine Eingeweide gerade in Schlamm verwandelte.
»Ich hab sie verkauft. Das Geld gehört jetzt Ihnen. Ein Deal ist ein Deal.« »Gute Antwort«, sagte Gents. »Ich weiß nicht, wie Sie es geschafft haben, wieder lebend zurückzukommen. Ich weiß noch nicht mal, wie Sie Ihre Ladung durch den Sternflottenzoll geschmuggelt haben. Ich möchte das auch gar nicht wissen.«
Er beugte sich nach unten, um mit dem entnervtensten Flüstern, das Quinn jemals gehört hatte, in sein Ohr zu sprechen.
»Aber entweder bist du schlauer, als du aussiehst, oder du hast mächtige Freunde. Wie auch immer, du hast dich soeben als nützlich erwiesen.«
Gents richtete seinen Körper wieder auf und ging einen halben Schritt zurück.
»Komm in einigen Tagen wieder«, sagte er. »Ich hab dann vielleicht Arbeit für dich.«
Der Orioner drehte sich um und ging zurück zu seinen Kissen. Quinn deutete das als Hinweis zu gehen, entfernte sich vorsichtig und lief die Treppen wie ein Mann hinab, der nichts mehr zu fürchten hatte. Als er zur Hälfte unten war, erschien Zed erneut an seiner Seite.
»Haben Sie schon einmal Muster in Erwägung gezogen? Unifarben sind seit letztem Jahr sowas von außer Mode.«
»Sie hätten Bruin und seine Männer töten sollen, als sie die Chance dazu hatten.«
»Ich töte nicht, solange ich es nicht muss«,
sagte Quinn, »und ich habe bisher noch keinen Profit gesehen, der das Leben eines Menschen wert gewesen wäre.«
»Das liegt daran, dass sie bescheiden leben und keinerlei Vorstellungskraft besitzen«, erwiderte Zed. »Sie haben Brun erniedrigt und die Waffen dann an seinen Rivalen verkauft. Er wird seine Männer hinter ihnen herschicken, Killer. Es wird keinen Ort mehr geben, wo er sie nicht finden wird.«
»Hoho, da liegen Sie falsch.« Quinn trat von der Treppe auf den Flur des Unterdecks. »Ich habe eine sehr große Vorstellungskraft.« Zed grinste.
»Ihre unverschämten Sprüche werden Sie nicht retten können, wenn Bruns Männer Sie holen kommen.«
»Nein, aber Sie werden meinen Tod hervorragend zitierfähig machen.«
Sie gingen an einem Mann vorbei, der mit dem Gesicht nach unten auf einem Kartentisch lag und auf das Filz weinte, auf dem normalerweise die Chips lagen. Quinn nahm geschickt den unberührten Cocktail des Mannes an sich. Er hatte bereits auf einen Abstand von mehr als einem Meter gerochen, dass das Glas Tequila enthielt. Während er in den Turbolift trat, trank er davon. Er stieß Zed mit der Schulter an und verschüttete etwas vom Drink auf seine polierten Schuhe. Anstatt sich zu entschuldigen, sagte Quinn,
»Warum beschäftigt Sie das so sehr? Haben Sie Angst, ich hätte es auf Ihren Job abgesehen?«
»Sie könnten meinen Job nicht machen«, sagte Zed.
»Oh ja, ich habe schon gehört, dass man als Oberkellner eine ganz schöne Arbeit hat.«
Er trank den Rest aus und warf Zed das leere Glas zu.
»Aufpassen!«
Der Mann fing es reflexartig mit einer perfekt manikürten Hand auf.
»Gute Reflexe«,
sagte Quinn und ging hinaus. Als sich die Lifttüren schlossen, gönnte er sich noch einen letzten Spott.
»Ach ja, Tisch 4 will bestellen!«
Der gedämpfte Aufprall eines geworfenen Glases gegen die andere Tür der geschlossenen Turbolifttür zauberte ein hämisches Grinsen auf Quinns Gesicht. Eine Minute später verließ er die Luftschleuse, sah die beiden Türsteher an, nickte ihnen zum Abschied zu und erhielt zwei höfliche Nicken zurück. Er schlenderte davon und fischte eine Zigarre aus der Innentasche seines Mantels, fand nach kurzem Suchen sein Feuerzeug und zündete die Zigarre an. Eine dicke Rauchwolke umgab ihn, als er sich auf den langen Rückweg zu den oberen Ebenen machte.
»Ich bin 49, viermal geschieden und nur noch einen Fehler davon entfernt, morgens tot aufzuwachen. Aber ich atme immer noch. Also auf mein Wohl.«
Einige Minuten später ging er mitten durch Stars Landing und betrat eine lange, enge Gasse zwischen zwei Gebäuden, die er häufig als Abkürzung nutzte. Er war beinahe hindurch, als eine große, humanoide Silhouette seinen Weg blockierte. In einem verirrten Lichtstrahl glitzerte die Waffe des Mannes, deren Lauf locker in Quinns Richtung zeigte. Er dachte kurz darüber nach, sich umzudrehen und zu fliehen, aber hinter ihm war nur eine lange Gasse, die weder Türen hatte noch Deckung bot.
»Das schaffe ich nie«, begriff er. »Oh, verdammt! Und das war eine so gute Zigarre.«
Quinn richtete sich zu seiner vollen Größe auf und beschloss, dem Tod mit offenen Augen zu begegnen. Er steckte seine Zigarre in den Mund und versteifte sich. Auch der Mann vor ihm schien zu verspannen. Es sah so aus, als hätte er Muskelkrämpfe am ganzen Körper. Seine Knie schwankten, er stürzte nieder und schlug dumpf mit dem Gesicht voran auf dem Boden auf. Hinter ihm wurde ein großer, schlanker, weiblicher Umriss sichtbar, eine Hand noch immer erhoben und in der Luft an der Stelle verharrend, wo sie den Mann an der Schulter berührt hatte. Die Frau stieg über den gestürzten Attentäter und schritt elegant vorwärts. Breit grinsend nahm Quinn einen neuen Zug von seiner Zigarre. Teprin kam aus den Schatten hervor und sah ihn mit den intensivsten und verführerischsten dunklen Augen an, die er jemals gesehen hatte.
»Ich benötige Ihre Dienste«, sagte sie. »Kommen Sie mit.«
Tim Pennington ging durch die Tür in sein Apartment. Der Anblick seiner ihn anlächelnden Frau erschreckte ihn halb zu Tode.
»Hallo, Liebling, Überraschung!«
Sie stand in der Mitte des Wohnzimmers, hielt irgendeinen hässlichen Schnickschnack in der einen und sein Lieblingsbierglas in der anderen Hand. Dutzende von weiteren kleinen Beispielen des ganzen Mülls, den man als Tourist überall in der Galaxie erwerben konnte, lagen auf allen Regalen und Tischen verstreut. Er starrte sie ausdruckslos an wie ein Mann, der frisch von einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt kommt.
»Laura«,
sagte er langsam und monoton. »Du? Hier?«